Ein Tauchgang, da sind wir in Leipziger Zoo getaucht und dann sind wir in ein Eisbergehege. Und wo man getaucht ist, da hat man halt unter Wasser noch den Eisbären gehört. Also der hat immer mit den Tatzen an die Tür geschlagen und das hat man sogar die 10 Meter weiter, wo man im Wasser ist, trotzdem noch gehört.
Okay.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Hallo zurück zu einer neuen Folge Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen.
Und heute tauchen wir gemeinsam mit euch ab.
Im wahrsten Sinne des Wortes, denn im Studio ist Polizeihauptmeister Mario von der Taucherstaffel der Polizei Sachsen.
Hallo Mario.
Hallo.
Hi. Bevor es aber unter Wasser geht, kommt hier von uns noch ein kurzer Faktencheck.
Einfach mal abtauchen. Das nehmen unsere Kollegen der Polizeitaucherstaffel wörtlich. Sie sind unsere Experten, wenn es um die Suche nach Beweismitteln unter Wasser geht, vermisste Personen in Flüssen und Seen gesucht werden oder sogar Schleusen, Schiffsanlegestellen oder Fährstellen überprüft werden müssen. Basis unserer 11 Taucher ist das Gelände der Bereitschaftspolizei in Leipzig. Sie gehören zu deren technischen Einsatzeinheiten. Zuständig sind die Kollegen für ganz Sachsen. Unsere Taucher sind unter anderem mit verschiedenen Anzügen, Masken, Tauchcomputern und Flossen ausgerüstet. An den Einsatzort fahren sie mit einem Taucherbasisfahrzeug. Darin befindet sich die Ausrüstung, die für den jeweiligen Tauchgang benötigt wird. Außerdem verfügt die Staffel über verschiedene Boote und geländegängige Fahrzeuge, um diese auch zu transportieren. Vergangenes Jahr hatte die Sächsische Polizeitaucherstaffel 20 Einsätze. Und auch dieses Jahr könnten es ähnlich viele werden.
Mario, nochmal schön, dass du da bist. Jetzt bist du heute im Studio sicherlich ungewöhnt, aber nimm uns gerne mal mit an so einen normalen Arbeitstag bei euch Tauchern. Seid ihr, wie ich mir das jetzt vorstelle, immer mit Gasflasche auf dem Rücken unterwegs?
Also sag mal, wir versuchen einmal in der Woche tauchen zu gehen. Das machen wir geplant, um unsere, sag mal, Einsatzfähigkeit zu erhalten. Weil es gibt manche Sachen, die man halt trainieren muss. Mhm. Also die ganzen Suchverfahren. Die werden dann trainiert und Sicherheitstechnik ist da auch wichtig, mal die Vollgesichtsmaske abzunehmen und dass man dann bei einem Einsatz dann auf Nummer sicher geht.
Mhm. Ja. Also unter Wasser abnehmen?
Ja, wir nehmen die Vollgesichtsmaske ab und wechseln dann auf dem Halbautomaten. Wenn das eine versagt, dass wir immer noch eine zweite Ebene haben, dass wir das überleben.
Mhm. Okay, das trainiert ihr dann?
Das trainieren wir. Im Winter machen wir das mehr einmal, also alle 14 Tage in der Schwimmhalle und im Sommer. Sag mal, wenn das Wasser nicht so kalt ist, dann machen wir das auch draußen im Freigewässer zum Beispiel. Das machen wir meistens Ende des Tauchgangs, weil man muss ungefähr 1000 Mal so eine Sache gemacht haben, dass man das ohne Nachdenken dann machen kann. Und wenn man das öfters mal macht, dann macht man sich da keine Gedanken und dann nimmt man das halt ab. Mhm. Also im Winter ist das halt eine andere Nummer dann. Wenn man die abnimmt und das kalte Wasser im Gesicht hat, dann muss man sich zwingen zu atmen. Ja, das ist schon mal eine andere Nummer. Aber deswegen müssen wir wenigstens einmal in der Woche tauchen gehen, dass wir dann sicher gehen, dass halt nichts passiert.
Okay. Ja. Hast du deinen Tauchgang diese Woche schon absolviert?
Nee, der wird morgen sein. Ah, okay. Wir gehen morgen am Markleberger See.
Okay.
Auch schön.
Im Freien.
Auch schön, genau. Und wenn ihr jetzt nicht taucht, was macht ihr da sonst noch so?
Wir haben Aufgaben der technischen Gruppe. Das bedeutet zum Beispiel Hambacher Gitterstellen für Demonstrationen. Wir machen Licht, wir leuchten quasi Räumlichkeiten auf, wenn irgendwo ein Tatort ist, dass man da ausleuchten oder beim Fußballspielen oder bei Demonstrationen. Mhm. Wir haben verschiedene LKWs, die wir fahren können. Da unterstützen wir zum Beispiel bei der Verkehrspolizei die großen Kontrollen. Da stellen wir zum Beispiel auch Tische hin und machen die Stromversorgung. Dann unterstützen wir da bei der Blutentnahme den Arzt. Da haben wir unseren Sankw mit, also unser Rettungsauto, was wir dann haben.
Mario, man merkt schon, ihr habt unfassbar viele Aufgaben, die erstmal nichts mit dem Tauchen zu tun haben. Das liegt daran, dass ihr bei der Bereitschaftspolizei zu dem Fachdienst technische Einsatzeinheiten gehört. Das heißt, du hast schon gesagt, ihr macht neben dem Tauchen halt noch sowas wie Hamburger Gitterstellen oder Lichtmastkraftwagen fahren. Also das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig. Unsere Taucher machen nicht nur Tauchjobs.
Jetzt haben wir ja gerade gehört, einen richtig normalen Arbeitstag gibt es nicht, da passiert einiges. Was macht ihr denn als Taucher bei der Taucherstaffel genau? Was sind da so eure Aufgabengebiete?
Ja, am meisten suchen wir eigentlich Beweismittel, wenn jetzt irgendwo ein Mord geschehen ist oder Einbrüche und die versuchen dann ihr Diebesgut zu entsorgen oder Tresore zum Beispiel, das wird am meisten gesucht. Mhm. Dann das nächste ist eigentlich Suche nach Personen oder Personenteile, die irgendwo entsorgt wurden und wir sie quasi halt unter Wasser dokumentieren und bergen. Mhm. Was auch noch ist, wenn jetzt ein Staatsbesuch ist, dass wir quasi Schiffsanleger, Schleusen, Brücken und zum Beispiel sowas absuchen. Und dann gibt es noch, wenn Hochwasser ist, dass wir zum Beispiel, wenn Hochwasser zum Beispiel auch unterstützen können. An Deichanlagen solche Planen ausrollen und Sandsäcke mit aufschaufeln, das haben wir auch schon mal gemacht.
Also unterirdisch dann von dort?
Genau. So versuchen, das, den Deich zu sichern.
Denkt man erstmal gar nicht, ne? Wenn man an die Polizeitaucher denkt, dass ihr irgendwelche Deiche absichert und Schleusen absichert und
so. Zum Glück kommt das auch nicht so viel vor mit dem Hochwasser, aber das haben wir schon mal gemacht.
Ja. Aber geht ja da noch, wenn du gerade sagtest, ihr sucht dann nach Körperteilen und Leichenteilen, geht dir da manchmal durch die Muffe, wenn du da so unter Wasser bist und du weißt, du suchst jetzt einen Arm?
Ja, das ist, und kurios ist es in Leipzig relativ schon viel vorgekommen.
Okay.
Ein Elsterflutbecken haben wir zum Beispiel zweimal gesucht und dann einmal am Tegeler Bagger.
Also warst du zufällig auch bei den Suchmaßnahmen dabei, damals Sokobrücke, da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast zu.
Ja, da haben wir auch mitgesucht. Ich habe aber keinen Teil gefunden.
Okay, aber ich stelle es mir schon schwierig vor, wenn ich jetzt ins Wasser gehe und ich weiß, alles, was ich dort jetzt suche, will ich eigentlich im echten Leben nicht unbedingt anfassen und sehen. Und ihr sucht direkt danach und dann auch in so trüben Gewässern wahrscheinlich, wo man wenig sieht. Und dann danach zu tasten, das ist schon nicht ohne, denke ich.
Das ist dann spannend, wenn man null Sicht hat und dann irgendwas in der Hand hat und dann feststellen muss, was das sein könnte.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe dann dort was gefunden gehabt, das war ein Schädel. Mhm. Aber es war ein skelettierter Schädel, also der lag auch schon länger drin, viele Jahre. Wir waren uns aber dann nicht sicher, ob das ein echter Schädel ist oder von einer Puppe, also von Medizinstudenten oder irgend sowas. Und dann kam dann ein Gerichtsmediziner und sagte, wie kann man das nicht erkennen? Das ist ein Mann, der ist 35 Jahre alt.
Okay, aber war ein anderer Fall.
Das war ja schon vor 40 Jahren war der weg gewesen.
Okay,
so. Das hat er an den Schädel so erkannt. Das war dann schon sehr interessant, dass er uns das erzählen konnte.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass über die Jahre dein Tastsinn vielleicht sogar noch besser geworden ist, weil du ja unter Wasser halt oft dich nur darauf verlassen kannst?
Mit der Zeit kann man das besser einschätzen. Mhm. Also manche stellen sich das vor, dass wir halt in klarem Wasser tauchen. Das ist meistens nicht so. Also 80% bis 90% tauchen wir in Gewässern, wo kaum Sicht ist.
Also nicht zu vergleichen mit so Urlaubstauchern, die irgendwie in den Malediven Korallenriffe sich anschauen.
Fische und Korallen gibt es bei uns nicht. Also, sag mal, wir sehen sie nicht.
Ja.
Also unsere Augen des Tauchers sind halt quasi die Hände. Also dass wir das ertasten und ist da meistens sehr spannend, was das sein kann. Wenn man es nicht hat, muss man halt auftauchen und gucken, was es sein könnte.
Oh Gott, ich stelle es mir gerade echt gruselig vor, wie so aus dem Wasser dann mit so einem Schädel in der Hand über die Wasseroberfläche. Nee,
war auch nichts
für mich. Nichts für mich.
Können wir dann bei diesem Praktikum, was ich dann bei euch mache, nicht machen. Das ist sowas Ekliges.
Christian könnte nur im Schwimmbad ins Wasser lassen.
Das hat er ja abgelehnt. Also.
Ach so. Tja, da musst du jetzt mit leben. Da geht's
in irgendeinem Kanal will ich schon, aber ich will keinen Schädel in der Hand haben.
Das weißt du ja vorher nicht.
Das weiß man vorher nicht. Ja. Wir waren zum Beispiel in Einburg, da haben wir zufällig mal, ich glaube, 200 Patronen gefunden. Da wurden wir auch von der Angler mal hingerufen, dass wir mal gucken sollen, da liegt irgendwas, was glänzt. Und dann haben wir da ganz viel Munition rausgeholt. Mhm.
Habt ihr da auch so Metalldetektoren für Unterwasser?
Haben wir auch unter Wasser. Dann hört man quasi ein Piepen. Dann müssen wir mit der Hand dann weitersuchen, was das ist.
Du hattest vorhin gesagt, dass ihr mindestens einmal in der Woche taucht. Wir haben im Einspieler gehört, dass ihr so zwischen 20 und 30 Einsätze pro Jahr habt. Wie wichtig ist denn dieses Üben für euch? Gerade wenn du sagst mit dem Tasten, dass das ja schon eine Übungssache ist.
Es gibt ja verschiedene Arten zum Suchen. Und wir haben dann die Suchverfahren und die müssen halt ja geübt werden. Das ist ja nicht, dass der Taucher das alleine macht. Das Tauchen ist eigentlich eine Gruppenarbeit, weil wir einen Signalmann haben. Also wir werden geführt von einem Signalmann, der außerhalb des Wassers sitzt. Wir haben so eine 80 Meter lange Leine und da mit der Leine machen wir solche Halbkreise. Ja, und dann, wenn wir außerhalb des Suchbereichs sind, kriegen wir einen halben Meter mehr und tauchen wir den gleichen wieder die Halbkreis wieder zurück. Mhm. Und dann können wir auch relativ genau in großen Flächen halt absuchen.
Das ist einfach eben wichtig, weil es ja unübersichtlich ist und man darf ja nicht keinen Bereich vergessen und nichts doppelt absuchen. Okay, dann macht das Sinn, dass ihr da quasi als Team unterwegs seid.
Und macht ihr dann vorher so Stäbchen ziehen? Wer ist heute der Signalmann und wer darf heute tauchen gehen? Oder?
Nee, das ist nicht. Also es wird gefragt, es wird jeden Tag vor dem Tauchgang gefragt, ob jeder tauchfähig ist. Also es kann ja schon mal sein, dass jemand zum Beispiel erkältet ist, wurde zum Beispiel keinen Druckausgleich kriegen. Derjenige könnte zum Beispiel nicht tauchen, aber der könnte trotzdem einen Signalmann machen. Manche trauen sich eher zu, bestimmte Aufgaben zu machen. Mhm. Die tauchen halt quasi zuerst. Und andere, die das nicht so bedingt wollen, die machen das halt dann später oder so. Und meistens der Taucher kann noch jemand raussuchen, zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt den Signalmann haben, weil mit der ist mir lieber. Mhm. Eine ehemalige Taucherin, die ist zum Beispiel eine ganz gute Signalfrau. Also bin ich jedenfalls immer beruhigt, wenn sie dran ist. Also,
okay.
Ja.
Ah, da hat man seine Lieblingskolleginnen und Kollegen.
Ja. Genau.
Jetzt gibt's, haben wir ja gerade gehört, nicht so richtig einen normalen Arbeitstag bei euch. Aber wenn jetzt wirklich mal das Telefon läutet oder ihr eine E-Mail kriegt, ich weiß ja nicht genau, wie so ein Einsatz zu euch kommt.
Bestimmt, ne? Per Fax.
Per Fax. Ich hoffe doch nicht. Aber ja, was passiert, wenn jetzt ein Einsatz bei euch als Taucher eingeht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Die entsprechende Einheit würde uns einen Einsatzbefehl schicken. Mhm. Und wir würden nachgucken, wie viele Leute halt an dem Tag da sind. Bei einem Taucheinsatz muss ein Tauchgruppenführer vorhanden sein, zwei Tauchrettungssanitäter, zwei Taucher und ein Signalmann. Mhm. Das ist die Mindestanzahl von Leuten. Meistens sind wir auch bedeutend mehr. Wir brauchen dann zum Beispiel auch noch ein paar Bootsführer, ein paar Leute, die LKW fahren.
Angenommen, es kommt jetzt wirklich der Einsatz rein. Nächste Woche kommt der Präsident aus Frankreich zu Besuch nach Moritzburg. Und jetzt muss dieser See da abgesucht werden. Nach was sucht ihr dann? Was passiert dann?
Meistens wird man noch einen Tag vorher hinfahren. Einer mit dem Boot zum Beispiel, die würde mit einer Sonartechnik erstmal das Gewässer abfahren, wie tief das Wasser, Gewässer ist.
Braucht man dann andere Technik? Oder wie macht das?
Ja, wir können bis maximal 50 Meter tief tauchen. Das liegt aber daran, dass wir mit Druckluft tauchen und in der Druckluft halt Stickstoff drin ist, zu 78%. Und der Stickstoff hat dann negative Eigenschaften auf den Körper.
Mhm. Hat das irgendeine Auswirkung auf euch, wenn der See nicht so tief ist, wie es gemeldet wurde?
Genau, wenn es flacher ist, können wir mehr Zeit unter Wasser verbringen. Haben wir eine größere Zeit, um zu suchen. Je tiefer das wird, desto gefährlicher wird das quasi für den Körper, weil dann der Stickstoff sich quasi im Blut bindet und das wird er wieder negative Eigenschaften haben bei den Auftauchen.
Dann ist es ja eigentlich sogar positiv, wenn der See flacher ist.
Genau, flacher ist, ist es für uns besser. Also wir können länger suchen.
Mario, lass uns aber nochmal konkret über das Tauchen sprechen. Vielleicht erinnerst du dich noch, es ist immer bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gern gehört, so denken wir zumindest, irgendwelche kuriosen Fälle, kuriose Einsätze, die du gehabt hast. Gibt es da was, was dir im Kopf schwirrt?
Ein Tauchgang, da sind wir in Leipziger Zoo getaucht und dann sind wir in Eisberggehege.
Im Leipziger Zoo?
In Leipziger Zoo, ja. Und da gab es damals noch so eine Eisbärenburg. Und in den Graben dort haben wir nach Beweismitteln gesucht. Ja.
Okay. Warum wart ihr dort?
Es ist Straftat passiert und dann sollten wir noch nachgucken, ob da noch bestimmte Sachen im Gewässer liegen.
Okay.
Und da den Eisbären kann man ja nicht einfach sagen, wir führen den woanders hin. Der war halt quasi dort eingesperrt in so einer Höhle mit einer Tür davor. Wo man getaucht ist, da hat man halt unter Wasser noch den Eisbären gehört. Also der hat immer mit den Tatzen an die Tür geschlagen und das hat man sogar die 10 Meter weiter, wo man im Wasser ist, trotzdem noch gehört.
Okay.
Also das war was sehr Besonderes, muss man so sagen.
Aber gut für dich, wenn du ihn gehört hast, wusstest du, dass er noch im Käfig ist, ne?
Genau. Ja. Ja. Wäre schlimm gewesen, wenn er reingesprungen wäre.
Ja. So eine Platsche hörst hinter dir, ups.
Ohne ihn zu sehen, quasi, ne?
Der hätte wahrscheinlich besser getaucht wie ich. Also.
Ja, ich kann mir vorstellen. Und schneller geschwommen wahrscheinlich auch.
Und wie läuft so eine Suche im Wasser dann konkret ab? Darfst du alles anfassen, was du findest, oder?
Ja, was ist denn, wenn du jetzt unter Wasser was findest? Ne? Ja. Das ist tatsächlich so normal aus dem polizeilichen Alltag, weiß man es ja erstmal eigentlich eher nicht anfassen oder mit Handschuhen nur.
Ja, es kommt darauf an, was man sucht. Zum Beispiel bei einem Staatsbesuch, wenn man jetzt einen Sprengkörper finden wäre, wäre halt schlecht, das anzufassen. Ja. Also das würde dann markiert werden. Und dann gibt es ja spezielle Taucher bei der Polizei vom Kampfmittelbeseitigungsdienst und die wurden bei uns ausgebildet. Die wird man dann holen und die würden sich das angucken.
Das heißt, wie markierst du das? Mit einem Fähnchen dran? Oder?
Wir tauchen ja meistens mit Signalleine. Mhm. Wir würden das quasi dann mit so einem Knicklicht markieren. Mhm. Da gibt es Bojen mit, die man dann hochschießen kann. Mhm. Und dann wird man ein Grundgewicht hinlegen. Und das in der Nähe, dass dann der andere Taucher das dann besser finden kann.
Okay.
Wenn wir zum Beispiel bei einer Suche sagen wir, eine Wasserleiche finden und die Wasserqualität das zulässt, wird man den auch liegen lassen, würden dann quasi solche Videoaufnahmen machen, wie der Auffindort ist zum Beispiel. Wir würden das dokumentieren. Mhm. Gerade wenn jetzt ein Tauchunfall ist, ist es halt dann wichtig, dass unser Gerichtsmediziner zum Beispiel weiß, wie lag er vor Ort, wie viel Bar Luft war noch auf der Flasche, hat er noch das Blei in Taschen, solche Sachen. Da gibt es ein Protokoll und das wird bei uns abgearbeitet. Und das wird auch regelmäßig trainiert bei der Tauchfortbildung.
Aber anfassen dürftet ihr?
Wenn wir nichts sehen, ist das wahrscheinlich, dass wir nicht anfassen. Ja. Dann wenn wir was sehen würden, da wird man nicht anfassen, dann wird es erst dokumentiert. Ja. Aber es muss ja trotzdem irgendwie der Gegenstand nach oben.
Jetzt kann ich mir vorstellen, so ein See ist ja nicht immer ganz klein, weiß nicht, Kosbudener See zum Beispiel bei Leipzig, und wenn ihr den absuchen müsst, das wäre ja schon eine Mammutaufgabe. Wie lange kann man denn unter Wasser bleiben?
Das ist immer abhängig von der Wassertiefe. Je tiefer, desto kürzer. Mhm. Und von der Wassertemperatur. Also wir haben gute Anzüge, aber trotzdem wird es dann irgendjemand kalt. Und gerade an den Händen und den Füßen. Und wenn es dann, sag mal, der Punkt erreicht ist, wo man sagt, jetzt ist Schluss, also es ist mir zu kalt, dann hört man dann auch auf.
Das ist so roundabout, was kann man denn so?
Man kann ungefähr sagen, dass man zwischen einer Dreiviertelstunde bis anderthalb Stunden schon suchen kann.
Okay.
Wir auf 50 Meter Tiefe können wir bis 5 Minuten, dann müssen wir Beginn des Auftauchens, also dann wird es wahrscheinlich der Tauchgang plus 25 Minuten werden.
Okay, krass, dann dauert es ja ewig, wenn du irgendwas suchst in 50 Meter Tiefe. Und das ist
also 50 Meter ist die maximale Grenze, die wir halt tauchen dürften.
Ja, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, unser Raum, der Größe hier, wo wir gerade sitzen, und der ist in 50 Meter Tiefe und du suchst den ab und hast immer nur 5 Minuten, um zu tasten, das dauert ja ewig.
Nee, das bedeutet von abtauchen bis runterkommen. Also man wird da unten einmal angucken und sagen, hier liegt nichts und dann ist Schluss.
Eine Minute und dann hast du praktisch einen Quadratmeter vielleicht und dann hoch, runter.
Bis 30 Meter macht das Sinn, bestimmte Sachen abzusuchen. Das andere, wo wir jetzt einen Kosputen gesucht haben und einen Markleberger See, gibt es zum Beispiel so Unterwasser-Tauchroboter, eine Maschine, die quasi auf den Grund so lange tauchen kann,
wie sie will,
bis dann der Akku alle ist. Mhm. Und deswegen macht das Sinn, auf einer größeren Tiefe erstmal so ein Gerät einzusetzen, als wie ein Taucher.
Mario, jetzt haben wir schon gehört, ihr geht dann mit eurer Druckluftflasche in den Einsatz. Kannst du mal noch sagen, was noch alles zu eurer Ausrüstung gehört?
Die ist angehangen an so einen Tauchjacket. Also das ist, kann man sich vorstellen wie ein Rucksack, wo die Tauchflasche dranhängt. Mhm. Und das ist innen drin eine Blase. Und da kann man Luft reinlassen. Und damit kann man sich quasi das Auftriebsverhalten ändern. Mhm. Wenn man Luft reinlässt, fängt man an wieder zu steigen. Wenn man Luft ablässt, fängt man an zu sinken. Macht und so Sinn, tariert man sich quasi da aus. Was man noch hat, sind Bleitaschen. Weil wir ja einen Tauchanzug haben, der hat extremen Auftrieb. Da haben wir ungefähr so 8 Kilo, was dann nochmal ein Blei extra noch reinkommt.
Ja.
Dann haben wir noch ein Tauchmesser am Bein meistens festgemacht. Liegt daran, dass unter Wasser auch wie Angelsehne zum Beispiel drin liegen könnte, dass man sich dann verhängt, dass man sich dann freischneiden kann. Was haben wir noch? Eine Halbgesichtsmaske. Die haben wir als Reserve, weil wir tauchen ja mit einer Vollgesichtsmaske. In der Vollgesichtsmaske ist ein Mikrofon und ein Kopfhörer dran. Mhm. Das brauchen wir, wenn man mit Signallinie taucht, dass man den Signalmann oben hören kann. Ein Tauchanzug, der ist wichtig, den Taucher quasi zu wehren.
Also habt ihr alle einen Tauchanzug oder habt ihr da noch mehr?
Wir haben zwei unterschiedliche. Wir haben einmal einen Nasstauchanzug, den wir im Sommer beim sauberen Wasser tragen. Und dann haben wir nochmal einen Trockentauchanzug, den wir im Winter oder sagen wir bei schlechten Wasserverhältnissen. Also ein Trockentauchanzug bedeutet, dass man quasi mit dem Wasser nicht in Kontakt kommt.
Ja. Man bleibt drin trocken.
Man wird nicht nass von dem Wasser von draußen, sondern eher vom Schwitzen wird man nass, weil das halt nicht mehr atmungsaktiv ist. Hm. Und dann ist man dann trotzdem ein bisschen feucht, aber das ist dann ein eigenes.
Ja, krass.
Ja, krass. Wie viel wiegt das so, was ihr da mit euch rumschleppt?
Also wir haben ja zwei unterschiedliche Flaschen. Wir haben eigentlich mal die leichte Variante, zwei Flaschen A 7 Liter. Da hat man mit Blei also ungefähr so 35 Kilo. Und dann hat man nochmal die Doppel 10. Also da hat man ein Gewicht ungefähr so von 55 Kilo.
Und das merkt man an Land dann schon, ne?
Also deswegen müssen wir auch gut trainiert sein. Also wer bei uns taucht, der macht dann viel Ausdauersport oder so. Ja. Man muss das tragen können.
Das hast du gerade auch gesagt, dieser Trockentauchanzug, ne? Wo man drin eigentlich nicht nass wird von draußen. Den trägt man, wenn es kalt ist. Wie macht ihr das denn im Winter, wenn da der See gefroren ist? Macht ihr euch da ein Loch ins Eis und geht dann da tauchen, oder?
Ja, aber in der letzten Zeit sind ja die Winter gar nicht mehr so kalt. Mhm. Das ist halt Eis. Also es ist schon ein paar Jahre her, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Mhm. Ja, und wir tauchen maximal 25 Meter vom Eisloch entfernt, weil bei uns jeder in der Lage sein muss, 25 Meter ein Stück sofort zu tauchen.
Mhm. Ja. Aber krass, also ich stelle mir das noch beklemmender vor, irgendwie unter so einer geschlossenen Decke.
Ich kenne das aus dem Fernsehen, das zeigen die ja manchmal, wenn die da so Unterwasseraufnahmen haben und man sieht ja das Loch tatsächlich unter Wasser nicht so richtig, weil diese ganzen, das sieht immer so aus wie Kristalle oder sowas, diese Luftblasen, die dann unter dem Eis kleben, das sieht ja immer aus wie so ein Loch und das ist schon schwer zu erkennen auf jeden Fall.
Also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann finde ich das sogar schön. Also dann, wenn man sich auch anders rumdreht und dann angucken kann, wie die Luftblasen an der
Eisfläche... Bei euch sieht man auch meistens nichts. Du hast ja gesagt, ihr habt meistens wenig Sicht. Vielleicht tauchst du auch privat und hast dann schon mal, weiß ich nicht, in der Antarktis oder sowas.
Also bei meiner Fortbildung zum Beispiel tauchen wir dann unter Eis dann dort, wo es Sicht ist. Ja.
Das stelle ich mir dann cool vor.
Also wir waren mal zum Einsatz in Erzgebirge. Da waren auf der Eisfläche Spuren, die in eine Richtung gingen und da war ein Loch. Und da haben wir 2 Tage gesucht, die Person, die da eingebrochen ist. Und nach 2 Tagen hat sich dann ein Mann gemeldet, der ist halt die gleichen Spuren wieder zurückgelaufen.
Ja.
Aber da haben wir quasi 2 Tage umsonst gesucht.
Aber krass, dass das die Polizei aufs
Eis bringt.
Ja, aufs Eis bringt, weil natürlich macht Sinn, ne? Da sieht man Spuren, die gehen in eine Richtung mit einem Loch. Ist erstmal irgendwas zu vermuten, was da nicht stimmt. Ich komme auf jeden Fall mal zum Praktikum, Mario. Ich habe mich da ja schon angemeldet. Wir haben ja vorher schon mal gesprochen. Ich habe meine Tauchdiensttauglichkeitsuntersuchung beim Arzt schon bestanden. Wir können das also in Angriff nehmen. Aber für alle, die zuhören, Polizistinnen und Polizisten, die jetzt zuhören und theoretisch zu euch wollen, was müssen denn Bewerberinnen und Bewerber mitbringen, um zu euch zu kommen?
Also mindestens Rettungsschwimmerausbildung Silber haben. Mhm. Wer das schon mal hat, dann ist er schon relativ weit vorn.
Ja.
Bei unseren Tests sollte man schon mal 25 Meter Strecke tauchen können.
Ja. Ohne Luft?
Mit Luft anhalten.
Also mit Luft anhalten und dann Strecke tauchen, ja. Und dann sollte man schon mal die 3 Schwimmarten können, wie Brust, Rücken, Freistil.
Was ist Freistil nochmal?
Ich glaube Kraulen.
Kraulen, okay. Ja. Gut, das kann ich alles, sehr gut.
Und dann, wenn man das irgendwann mal geschafft hat, macht man eine 14-tägige Ausbildung in der Schwimmhalle. Mhm. Und nach den 14 Tagen schafft jeder 50 Meter Strecke tauchen.
Okay.
Ja.
Also 50 Meter ist schon viel, ne?
Ja.
Eine halbe Bahn?
Nee, ist eine ganze Bahn.
Zwei Bahnen sind
es. Zwei Bahnen sogar. Ja.
Die Wettkampfschwimmhallen sind 50 Meter, das ist dann eine Bahn, aber die normalen Schwimmhallen sind 25 Meter Bahn.
Ja.
Das sind schon 2 Bahnen und da muss man das schon sehr wollen. Ja.
Ich weiß, wir hatten in der Schule damals Schwimmen, ich weiß gar nicht, welche Klasse das war, und wir mussten immer am Ende des Unterrichts eine Bahn durchtauchen und wer es geschafft hatte, durfte dann direkt sich zum Umziehen gehen. Und das haben nicht immer alle geschafft, da musste man schon kämpfen. 25 Meter ist schon nicht ohne.
Bei uns gab es auch immer Ringtauchen. Kennst du das noch?
Nee.
Da haben die immer so bunte Ringe ins Wasser geworfen und man musste die von unten nach oben hochholen.
Ja, ist bei einem Rettungsschwimmer Gold auch dabei. Da muss man von 12 Ringen 10 hochholen.
Okay. Ja.
Ohne Luft zu holen.
Ohne Luft zu holen, ja.
Verrückt, ne?
Nicht schlecht.
Taucht man noch nebenbei noch 30 Meter.
Ja. Und nach diesen 14 Tagen stehen ja dann aber trotzdem wahrscheinlich, also in der Schwimmhalle stehen wahrscheinlich ja nochmal Outdoor-Trainings.
Genau, unsere Ausbildung geht fast 2 Monate. Also die ersten 2 Wochen ist ja Schwimmhalle und Theorie und Unterricht. Ja.
Und wenn ich jetzt schon einen Tauchschein habe und zu euch komme?
Dann ist das gut, aber du musst trotzdem die gleiche Ausbildung wie jeder andere.
Aber man muss dazu sagen, man muss, um zu euch zu kommen, Polizistin oder Polizist sein. Es geht also, ihr habt keine freien Angestellten oder sowas, die tauchen.
Nee, bei uns sind alles Polizisten, die schon mal die Ausbildung gemacht haben.
Das ist noch wichtig zu erwähnen, genau.
Und natürlich, wie Christian gerade gesagt hat, muss dann auch jede Bewerberin und jeder Bewerber nochmal zum Polizeiarzt und checken lassen, ob überhaupt tauglich.
Genau, bei den Tests zum Beispiel, werden die vorher zum Beispiel in der Druckkammer eine Druckkammerfahrt gemacht, ob jeder einen Druckausgleich kriegt.
Hast du das auch gemacht, Christian, in der Druckkammer?
Nee, aber er hat, vielleicht nicht, dass sie jetzt unordentlich gemacht haben, aber ich war beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und der hat mit so einem Stäbchen geguckt, ob ich den Druckausgleich kann, auf jeden Fall, ja.
Mit einem Stäbchen, interessant.
Also die hatten es in den Ohren geguckt?
Genau.
Genau.
Ja.
Ich war aber in keiner Druckkammer. Es war einfach nur mit so einem Licht.
Vielleicht stecken
und so
wir dich nochmal in die Druckkammer einfach.
Ja, hör auf, ich habe schon genug gemacht.
Mario, wie lange bist du denn schon bei der Polizei?
Ich habe 1994 im September angefangen bei der Polizei.
Das ist schon ein ganz schönes Stück. Was hast du vorher gemacht?
Ich habe Industriemechaniker für Betriebstechnik gelernt.
Okay.
Ja, und wo ich als Lehrlingsbester dann aufgehört habe, haben sie mir gesagt, dass ich gar keine brauche.
Na toll. Aber wie kam dann der Weg vom Industriemechaniker zur Polizei?
Meine Cousine hat da zufällig die Ausbildung gemacht. Da habe ich gesagt, ja, dann bewerbe ich mich mal drauf. Und dann ist das eigentlich durch Zufall geworden, ja.
Okay. Und warum bist du dann ausgerechnet Taucher geworden? Also wann bist du Taucher überhaupt?
Taucher bin ich dann 2000 geworden.
Also nach 6 Jahren. Also du hast die Ausbildung 94 begonnen?
Genau, und dann habe ich 2,5 Jahre gemacht, die Ausbildung. Dann war ich ein paar Jahre bei der BFE.
Mhm. Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit.
Gibt es auch eine Folge dazu?
Genau, und dann habe ich mich dann halt bei den Tauchern beworben. Mein Lehrgruppenbetreuer hat ja damals den Tauchschein gemacht und hat uns vorgeschwärmt, wie toll das war.
Ja.
Und da haben wir in der Ausbildung schon die Hälfte der Klasse einen privaten Tauchschein gemacht.
Okay.
Und da waren wir so fasziniert, was er vorher erzählt hat, wie toll das ist und so. Ja, und haben gesagt, das machen wir alle jetzt.
Ja, und jetzt kannst du ihm erzählen, dass du schon im Leipziger Zoo im Eisbärengehege getaucht bist. Genau. Das hat er bestimmt noch nicht gemacht.
Nee. Sind auch andere aus deiner Lehrgruppe dann zu der Taucherstaffel oder du alleine?
Viele sind aus meiner Lehrgruppe sind jetzt höherer Dienst und gehobener Dienst, ja.
Du tauchst nach Sternen, ist doch auch schön.
Nach Sternen, nach Seesternen auf den Malediven.
Gibt's hier keine.
Nee, leider nicht. Aber was muss ich dann als Taucherin oder Taucher alles noch mitbringen?
Teamfähigkeit, weil das funktioniert, was wir machen, eigentlich nur als Team. Es geht ja schon vom Bootsführer los, über den Signalmann, über den Sicherungstaucher und so. Also, ja.
Und bestimmt eine gewisse Grundfitness, die muss man als Polizist
haben. Die muss man auf jeden Fall haben,
aber bei euch vielleicht noch ein Stückchen mehr.
Deswegen werden wir ja auch jedes Jahr, müssen wir die Tauchtauglichkeit untersuchen auch machen. Jedes Jahr,
oh Gott.
Ja. Deswegen zählt das auch bis ein Jahr.
Ja, macht Sinn.
Und das macht dann der Dr. Friedrich.
Ja.
Genau. Und der ist knallhart. Ja.
Mario, jetzt hast du ja quasi, man merkt das zumindest, dass du Leib und Seele Taucher bist. Gibt es denn trotzdem noch Zukunftspläne innerhalb der Polizei oder ist das so deine Stelle, wo du bleiben würdest?
Also das, was ich mache, bin ich sehr zufrieden. Ja. Also sagen wir, weil das ja relativ abwechslungsreich ist. Dadurch, dass wir verschiedene Sachen machen, vom Bootfahren über Tauchen, über Rettungsdiensteinsätze. Zum Beispiel, ich fahre regelmäßig auch bei der Feuerwehr auf dem Rettungswagen mit zum Beispiel, weil das jetzt so eine Auffrischungsfortbildung ist.
Ja.
Ich mache bald jetzt einen Kettensägenschein. Ist das ein großes Spektrum, was man macht? Mhm. Und das ist sehr abwechslungsreich, was wir machen. Und gar nicht so planbar. Also wenn jetzt bei uns im Plan irgendwas drin steht, das bedeutet nicht, dass es nächste Woche noch Bestand hat. Also,
das kennen wir.
Und wenn man sich einen Termin da irgendwo vorgenommen hat, kommt es meistens immer ganz anders. Also wenn jemand untergeht oder vermisst wird, dann hat das Vorrang und dann wir machen das dann. Dann fallen dann andere Einsätze weg.
Dann sind wir ja froh, dass wir heute Zeit gefunden haben für dich im Podcast. Dass wir keinen Einsatz dazwischen kamen, keine Suche, kein Staatsbesuch, keine Übungen, keine Rettungsfahrt. Da haben wir Glück gehabt heute.
Ich bin ein bisschen neugierig geworden. Für was braucht man bei der Taucherstaffel einen Kettensägenschein?
Den habe ich übrigens auch, Mario. Also ich bin da quasi Scheineinbrecher, ein guter Kandidat für die Taucherstaffel.
Weil wir eine technische Gruppe sind zum Beispiel, gehört das auch mit dazu. Mit der Kettensäge bei einer Durchsuchung zum Beispiel eine Tür aufzusägen. Oder zum Beispiel.
Okay.
Es gibt ja zum Beispiel Demonstrationen wie Gorleben zum Beispiel, wo die Bäume über die Straßen legen, um das klein zu schneiden.
Also gehört dieser Kettensägenschein dann zum Thema technische Einsatzeinheit und nicht zum Bereich Taucherstaffel. Was macht dir denn am meisten Spaß? Du hast gerade schon so freudestrahlend berichtet über diese nicht planbaren Einsätze, aber was ist so das, was dich so richtig
begeistert.
Tauchen ist irgendwie mein Ding. Also, Also wenn man mal taucht, man weiß ja nicht, was man alles findet. Also ich hoffe immer noch auf einen großen Schatz, den ich finde. Das Bernsteinzimmer unter Wasser.
Da musst du da tauchen, wo der Regenbogen den Boden berührt. Dort musst du tauchen.
Du musst immer den Metalldetektor mitnehmen.
Aber meistens piept es alles Mögliche. Aber man sieht erstmal, was die Menschen eigentlich
alles wegschmeißen,
was unter Wasser alles für Schrotte liegt. Ja. Also das ist Mengen, was wir da finden. Und wenn wir normal tauchen, nehmen wir meistens auch Teile mit raus und das sorgen wir dann.
Bisschen sauber machen quasi.
Genau.
Also auch Umweltpolizei. Was denkst du denn, wie lange geht das mit dem Tauchen dann noch? Ist jetzt eine kritische Frage, aber kann ja wirklich sein, wenn die jedes Jahr gucken.
Ja, ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre geht, weil ich das halt gerne mache, ja.
Aber hast du für dich noch irgendwo einen Plan B, wo du sagst, ach, das könnte ich mir auch noch vorstellen?
Also sag mal, bei mir ist es nicht so dramatisch, wenn ich sage, dass ich eine Tauchtauglichkeit nicht mehr habe und nicht mehr tauchen darf, weil ich eine andere Planstelle habe. Ich habe einen Bootsführer zugleich tauchmedizinischen Assistent. Also die Aufgabe kann ich ja trotzdem wahrnehmen.
Ja.
Aber jemand, der eine Tauchstelle hat und keine Tauchtauglichkeit hat, verliert seine Stelle quasi.
Ja. Du kannst dann immer noch weiter als Bootsführer
und tauchmedizinischen Assistent da
unterwegs sein.
Genau.
Sehr schön. Du bist ja praktisch gleich in dreifacher Ausstattung hier.
Ich glaube, das reicht gar nicht.
Also Kettensägenpolizist, Bootsführer, Taucher,
LKW-Fahrer.
Sanitäter. Alles.
Ja.
Unglaublich. Wird man gar nicht
Ausbilder,
fertig.
Erste Hilfe bin ich auch und alles,
Wo machst du das? An der Polizeifachschule dann? Oder?
Nee, das machen wir bloß nochmal in der Beichtspolizei oder so. Ja. Also ich mache das privat noch, weil man muss so viele Lehrgänge machen außerhalb der Polizei, dass man die Lizenz behält.
Wo wir gerade bei privat sind, wo treffen wir dich denn privat außerhalb der Arbeit?
Oh, bei vielen Sachen. Ich laufe gerne zum Beispiel, ich bin viel unterwegs, weil ich meistens mich irgendwo vorbereite für Marathon. Ich versuche immer noch, die 4 Stunden zu schaffen. Bei einem Imkerverein bin ich auch unterwegs, habe 4 Völker, produziere quasi Honig und bin noch nebenbei noch einer Wasserwacht. Ja.
Okay, also ein tauchender Imker, der Marathon läuft und das alles bei der Polizei.
Und noch bei der Wasserwacht auch noch ist. Ja,
also einiges. Da kommt einiges zusammen bei Mario.
Bei dir wahrscheinlich mal schwierig, einen Termin im Terminkalender zu finden, wo du nochmal einfach ein Eis essen gehen kannst.
Eis essen gehen wir auch immer. Eis und Kuchen ist immer gut, ja.
Ja, man braucht ja auch ein bisschen Zucker und Kraft, genau, damit man den Marathon dann auch laufen kann. Ja. Super, also ich fand es war ein richtig toller Einblick in deine Arbeitswelt als Polizeitaucher. Und in dich als Menschen finde ich wahnsinnig spannend. Vielleicht können wir ja mal vorbeikommen und ein Glas Honig mitnehmen. Christian. Na ja,
mal gucken.
Oder vielleicht du, wenn du dann wirklich mal als Praktikant bring doch mal Honig mit. Ist das okay?
Das ist okay, ja. Ich bin da auch mal gespannt auf den Praktikum bei uns.
Ich auch. Jetzt haben wir das schon oft angekündigt, dann müssen wir was machen. Dann sagen wir vielen Dank, Mario. Schön, dass du da warst.
Gerne.
Wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert ihr am besten unseren Kanal. Den findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und bei Fragen, Anregungen oder Themenideen schreibt uns einfach gerne eine E-Mail an podcast@polizei.sachsen.de. Und übrigens, das gilt auch für Kolleginnen und Kollegen, die können uns auch gerne schreiben. Und für mehr Infos folgt uns gerne auf Social Media, schreibt uns eine Direct Message bei Instagram oder ähnliches und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.
Bis dahin, tschüss.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.